Denk Maschinen.
Denk Maschinen. Ja, gut.
Bring out the bells for Christmas, played by the Edison Concert Band.
Willkommen zurück bei Die letzten Detektive.
Hier findet ihr einmal im Monat eine Folgenbesprechung der Kult-Sci-Fi-Hörspielserie Der letzte Detektiv. Eure Ermittler sind dabei Rudolf Inderst
und Thorsten Kattke. Moment, das stimmt ja nicht.
Doch, 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 natürlich. Ich bin Rudolf Inderst. Und du?
Nein, nein, der andere Teil. Einmal pro Monat, Sci-Fi, etc., etc.
Ah ja, fast vergessen. Es ist Dezember. Und im Dezember folgen wir nicht Jonas, sondern Charlie Brown.
Charlie?
Und Dr. Who.
Dem 9. oder dem 10. Rudi, ist alles okay bei dir?
Verehrte Hörende, heute ist eine Premiere für Die letzten Detektive. Unser erstes Weihnachtsspecial.
Weihnachtsspecial, Charlie Brown, yes, sir.
Genau, und dafür haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht.
Jetzt bin ich wieder an Bord. Ja, heute beschäftigen wir uns ausnahmsweise nicht mit Jonas im zukünftigen Babylon, sondern mit Professor Dr. 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 Augustus van Dusen im alten New York.
Michael Koser schrieb zwar unsere aller Lieblingsdystopie, aber davor war er für etwas anderes bekannt. Ebenfalls eine große Kultserie, die sich um diesen so klugen wie gehässigen Ermittler drehte, die Denkmaschine.
Jacques Futrelle, ein Künstlername, der Mann wurde in Georgia geboren und hieß, als er geboren wurde, nur ganz prosaisch, John Heath Futrell. Jacques Futrell also schuf diese literarische Krimiserie ganz offensichtlich nach dem Modell von Sherlock Holmes. Ein genialischer Wissenschaftler und Detektiv.
Bitte, 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 Amateurkriminologe. So viel Zeit muss sein.
Amateurkriminologe löst verzwickte Fälle im Manhattan des angehenden 20. Jahrhunderts. Zusammen mit seinem Assistenten und Berichterstatter, dem Reporter Hutchinson Hatch vom Daily New Yorker.
Koser konnte sich dieses Stoffs schon in den 1970er Jahren ohne Copyright-Probleme bemächtigen, denn Futrell starb ebenso tragisch wie dramatisch an Bord eines vielleicht der ein oder anderen bekannten Ozeanriesen, der Titanic.
Diese verdammte Tür.
Nach dem famosen Abschluss unserer ersten Staffel Die letzten Detektive wollen wir euch in dieser spezial gelagerten Jahresend-Sonderfolge also mitnehmen an einen ganz anderen Ort im Cosaversum. Die letzten Detektive werfen sich ganz hüge im Rollkragenpullover und mutieren zu die Denkmaschinen.
Also eigentlich braucht's dafür ein neues Intro.
So sei es.
Willkommen zur Winter-Wunderland-Sonderfolge von Die Denkmaschinen. Mein Name ist Thorsten Kattke und das da ist
Rudolf Inderst. Achtung, aufgemerkt, an dieser Stelle ein wichtiger, womöglicher Sendehinweis an unsere zukünftigen Ermittler-Ichs. Es könnte sein, dass wir schon bald Weltstars werden im Rahmen eines gigantischen Crossovers. Wir versuchen da was einzufädeln mit den lieben Kollegen vom Akte X-Cast und vielleicht sogar schaffen wir eine ganz scharfe Trias, Akte X-Cast, Die letzten Detektive und Pilot Pickups. Da müssen wir mal in Verhandlungen treten. So viele Copyright-Holder und Holderinnen. Aber wir bleiben für euch dran. Und es könnte ein ganz spannendes Jahr werden. An dieser Stelle, mehr wollen wir noch gar nicht dazu sagen.
Wow, das Arrowverse-Crossover ist nichts dagegen. Spannende Entwicklungen also. 2022, da geht was. Aber jetzt endlich zum heutigen Thema. Wir widmen uns dem geheimnisvollen Atom. Professor Dexter von der New Yorker Universität bekommt Besuch aus Frankreich. Madame du Châteauneuf, die sagt, ihr Mann sei Physiker gewesen und habe eine Methode entwickelt, Radium herzustellen, sei dann aber verstorben, ist eben angereist.
Und zwar mit einem Empfehlungsschreiben von keiner anderen als Madame Curie, die das Element im Jahr davor entdeckt hat, selbst. Und ebenfalls mit im Angebot, das Radium an Dexter und die Universität weit unter Wert verkaufen zu wollen. Nachdem diese Dame gegangen ist, bemerkt Dexter, dass die Unze Radium, die man an der Universität selbst schon hergestellt hatte und die er in seinem Labor aufbewahrte, verschwunden ist.
Dexters Kollege, Professor Dr. Augustus van Dusen, auch genannt die Denkmaschine, bekommt dies direkt mit und weist sogar die Bitte der New Yorker Polizei, am Fall einer unbekannten weiblichen Leiche im Hafen mitzuarbeiten, zurück. Er widmet sich stattdessen dem verschwundenen Element. Denn Wissenschaft geht vor.
Eine Unze Radium heißt diese allererste Folge von Professor van Dusen, die Denkmaschine. Sie wurde am 13. September 1978 im RIAS Berlin, dem Radio im amerikanischen Sektor für alle, die den Kalten Krieg noch selbst mitbekommen haben, erst ausgestrahlt.
Durch unseren geschickten Taschenspielertrick, einfach mal die Serie zu wechseln, können wir heute doch wieder ein CD-Cover präsentieren. Rudi, was sehen wir?
Das Cover, das wirkt in meinen Augen etwas ungewöhnlich, passen doch so recht die präsentierten Zeichenstile nicht so ganz zusammen. Also das zentrale Motiv bildet das wertvolle Diebesgut, gut erkennbar mit dem allgemein bekannten Zeichen für alles Atomare. Dieses wirkt allerdings seltsam cartoonhaft im Gegensatz zum restlichen Cover. Ein großer Schriftzug mit dem Protagonisten und seinem Spitznamen, der Erfinder Kosa, der Episodentitel und links und rechts oben erkennen wir eine Taschenuhr, sowie einen, darauf haben wir uns nach etwas Diskussion geeinigt, einen sogenannten Tatortkoffer. Darin befanden sich früher wohl technische Gerätschaften, Messinstrumente und Substanzen, die für chemische Analysen notwendig waren, ebenso wie Aktenpapier, Schreibmaterial und Amtssiegel. Eingerahmt wird das Atomgut von einem Rahmen mit kleinen Puzzleteilen in den Ecken. Ein zusätzlicher Hinweis auf die Tätigkeit der Denkmaschine, nämlich das Lösen von Puzzle, das Lösen von Rätseln, begriffen als so ein bisschen auch immer mathematische Rätsel, die da so mitschwingen. Ja. Wenn lang genug auflöst, kommt am Ende schon das Richtige raus.
Tales of Ratiocination. Freunde der Geschichte des Krimis wissen Bescheid. Der Cast des Hörspiels ist ausgezeichnet. Außer Friedrich W. Bauschulte, der schon hier etwas hochnäsig süffisant zu Van Dusen gefunden hat, und Klaus Herm, der den immer leicht bedröppelten Reporter Hutchinson Hatch mit angemessener, leiser Komik ausstattet, finden wir in dieser Folge noch einige Schauspielgrößen. Zum Beispiel Otto Sander, der Professor Dexter spricht, bekannt aus Die Blechtrommel, Das Boot, oder auch als poetischer Engel Damiel in Der Himmel über Berlin. Oder die Theaterschauspielerin Lieselotte Rau als Madame de Châteauneuf, deren Stimme der Rolle sehr angemessen ist, war sie doch mehrmals die deutsche Synchronstimme von Marilyn Monroe. Ebenfalls synchron bekannt ist Klaus Miedl als Monsieur Bertrand. Ihm dürfte es nicht schwer gefallen sein, einen Franzosen zu spielen. Denn er hat seine Stimme Louis de Funès geliehen.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Auf dieser CD sind als Bonusmaterial 2 Interviews bzw. Kurzdokumentationen hinterlegt, in der es um die Anfangszeit der Serie geht. Dort erfährt man zum Beispiel auch, dass der wohl beliebteste Showmaster der westdeutschen Nachkriegsgeschichte, Hans Rosenthal, damals noch beim Radio, dafür verantwortlich war, dass Van Dusens erste Folgen produziert wurden. Und damit auch für Michael Kosers weitere Karriere und für diesen kleinen Podcast hier eine Schlüsselfigur ist. Denn ohne Van Dusen auch kein Jonas und ohne Jonas keine letzten Detektive.
Steigen wir aber nun in die Handlung ein. New York, New York, 1903. Wir befinden uns im Labor von Professor Dexter. Dort interviewt Hutchinson Hatch, der rasende Reporter vom Daily New Yorker und Vertraute von Professor Van Dusen, Professor Dexter. Dexter hat an der New Yorker Universität mit einer Unseradium und dem besagten Kollegen Van Dusen Forschungen anzustellen über die mysteriöse Strahlung des Radium und deren Wirkung. Dexter erhofft sich davon, dass das junge 20. Jahrhundert eine Zeit der Gesundheit, des Fortschritts und des Friedens werden wird.
Und nachdem der Reporter Hatch ihn verlassen hat, ist Professor Dexter allein im Labor und bereitet die Experimente vor, die er mit Van Dusen angehen will. Ein Diener meldet dem Professor, eine Dame wolle ihn sehen. Dexter lässt sie hereinbitten. Die Dame stellt sich als Madame du Châteauneuf vor und ist die femme fatale des Stücks. Um die 30 etwa, groß, offensichtlich attraktiv, sodass sie selbst den verkopften Dexter dazu bringt, daran zu denken, dass es außer Arbeit ja noch anderes gäbe. Sie stellt ihren Koffer vor der Labortür ab und Dexter stolpert fast darüber. Madame de Châteauneuf erzählt, sie sei verwitwet. Ihr Mann sei in Frankreich Physiker gewesen, der ein Verfahren zur Herstellung von Radium entwickelt habe. Sie sei nun nach dessen Tod und im Besitz einer Unze Radium, auch einer Unze, so viel wie die Universität eben schon hat, welch Zufall, quelle surprise, mit einem Empfehlungsschreiben von Madame Curie nach New York gereist, um genau diese Unze Radium an die New Yorker Universität zu verkaufen. Für nur 1 Million Dollar anstatt der 3 Millionen, die sie wert sei. Dexter ist sehr angetan, also von diesem Vorschlag, aber auch von ihr offenbar, sagt aber, er müsse das mit dem Universitätspräsidenten und den Geldgebern Carnegie und Rockefeller, die beiden Superreichen zu der Zeit, und mit den beiden müsse das besprechen, die stecken also hinter, also sind die großen Geldgeber der Universität. Und Madame de Châteauneuf geht mitsamt, Achtung, ihrem Koffer wieder von dannen, zieht von dannen.
Interessant, was wohl in diesem Koffer war. Auch interessant, und da können wir jetzt davon profitieren, dass Koser hier eine Originalgeschichte hergenommen hat und ja, sie veredelt hat und einige Sachen geändert hat. Madame du Châteauneuf zum Beispiel heißt nur bei Koser so. Im Original heißt sie Madame du Chastigny. Châteauneuf ist wieder so ein kosascher Name. Man könnte einfach sagen, in vino veritas. Hm. Die Universität, an der das Ganze spielt, heißt dagegen bei Koser einfach nur die Universität. Man darf annehmen, dass eine große, echte New Yorker Universität wie etwa die Columbia University gemeint ist. Im Original jedoch heißt sie Yarvard, ein nicht gerade subtiles Portmanteau von Yale und Harvard. Das ist einigermaßen offensichtliche Wortspielerei bei Futrell, aus der man dann schließen darf. Futrell und Koser sind in diesem Reich der Dad-Jokes durchaus verwandte Geister.
Wir lernen jetzt in der zweiten Szene, oder wir springen in der zweiten Szene in Van Dusens Wohnung. Dort finden wir neben Van Dusen selbst auch Hatch und den Detective Sergeant Caruso. Eine schöne Anspielung darauf, auf die Rolle italienischer Einwanderer, die auch in der New Yorker Polizei sehr aktiv waren. Hatch bekommt einen Anruf in seinem Büro im Daily New Yorker. Van Dusen bittet ihn in seine Wohnung. In Van Dusens Wohnung begegnen wir eben dem Professor selbst und eben Caruso ist auch schon da.
Genau. Und jetzt wird es interessant. Warum ist Caruso auch schon da? Er bietet Van Dusen an oder er sucht Van Dusen, dass er ihm helfen solle, einen Mordfall aufzuklären. Eine schöne Unbekannte, wie es sich schon über die Zeitungstitelseiten überall in New York verbreitet hat, sei im Hafen am Dock E ermordet worden. Und sie habe ein französisches Kleid getragen. Van Dusen ist natürlich erstmal angetan, aber lehnt ab. Und warum lehnt er ab, Rudi?
Ja, das wissen wir doch beide am besten. Ja. Eigentlich wären wir beide ja auch super Crime-Fighter, aber wir haben uns halt für den Weg der Wissenschaft entschieden. Und Wissenschaft geht vor.
Wissenschaft geht vor. Du hast das vorher schon angesprochen mit den italienischen Einwanderern und der New Yorker Polizei. Natürlich ist da noch eine andere Anspielung bei Detective Sergeant Caruso dabei. Und zwar auf Enrico Caruso, den Sänger. Cose wird seinem Sergeant Caruso in einer späteren Folge noch den klingenden Vornamen Rigoletto verpassen. Also, falls das jetzt noch nicht offensichtlich genug war. Nebenbei bemerkt, obwohl Futrell seinen Helden in den Geschichten meist einfach nur The Thinking Machine nennt, hat er sich natürlich etwas gedacht beim Namen. Und das wissen wir beide, Rudi, New York und Holland, da gibt es eine Verbindung.
Ist richtig. Also, wer es noch nicht weiß, New York hieß ja nicht immer New York, sondern seinerzeit, früh in der Stadtgeschichte, hieß diese Stadt noch New Amsterdam. Und erst später gab es dann zu diesem schönen Sprung, diesem Wandel, plötzlich sprachen alle von New York. Und jetzt kann man natürlich sich fragen, okay, was hat das irgendwie für die Geschichte, was hat das mit der Geschichte zu tun? Und dann erinnert man sich, ah ja, stimmt, der heißt ja nicht nur Thinking Machine, sondern der schlaue Amateurkriminologe heißt ja Van Dusen. Und hier haben wir es mit einem holländischen Vornamen zu tun, der weist darauf hin, dass dieser Professor aus einer altehrwürdigen New Yorker Familie stammt, die dort schon ankam, als es eben noch Neu-Amsterdam hieß. Dass Caruso einen italienischen Namen hat, passt ebenfalls und da ist er eben wieder, wie wir schon oftmals erwähnt haben, der studierte Historiker Michael Cose. Wir sprachen schon kurz über die Italiener, die im 19. Jahrhundert in New York eingewandert sind und man kann auch sagen, nicht wenige blieben dort hängen.
Also Caruso ist dann wahrscheinlich einer aus der zweiten Generation von solchen italienischen Einwanderern. Womöglich ist er sogar ein Analog zu Joseph Petrosino, dem ersten italienisch sprechenden Polizisten in New York, der, und jetzt wird's interessant, dem echten Tenor Enrico Caruso einmal gegen einen Erpresserring behilflich war.
Das hast du doch gerade erfunden, Thorsten.
Nein, habe ich nicht erfunden. Und zwar weiß ich das, weil es gab über Petrosino mehrere Romane und Filme, auch schon in den 50er, 60er und 70er Jahren. Und es ist durchaus möglich, dass Cose den einen oder anderen davon gekannt haben könnte und einfach diese zwei Sachen so zusammengeschmissen hat. Wissen wir nicht, aber wäre jetzt auch nicht unmöglich. Auf jeden Fall wusste der Cose Bescheid. Polizisten, New York, Italiener, das passt zusammen. Nachdem Van Dusen abgelehnt hat, zusammenzuarbeiten mit der New Yorker Polizei und mit dem Detective Sergeant, widmet er sich eben mit großem Werf diesem anderen Fall, diesem Fall, der für die Wissenschaft so bedeutend ist. Und da geht's jetzt erstmal für Hatch weiter. Hatch landet im Hotel Paris, sprich Paris.
Das stimmt. Wir sollten an der Stelle vermutlich noch erwähnen, dass Van Dusen bereits kurz nachdem die liebe Frau aus die angebliche Witwe aus Frankreich mit ihrem Koffer abgezogen ist wieder und Dexter festgestellt hat, dass das Material aus dem Labor abhanden kam, war Van Dusen schon zur Stelle. Der arbeitet ja irgendwie gefühlt nur ein paar Zimmer weiter und hat dort dann seinen Kollegen erstmal beruhigt und hat gesagt, okay, ich nehme mich mal der Sache an, und hat schon bereits so erste Schlussfolgerungen gezogen. Nachdem die Frau mit dem Koffer abgezogen ist und Dexter festgestellt hat, oh mein Gott, das wertvolle Material ist aus dem Labor abhanden gekommen, konnte Van Dusen schon einschreiten und sogar schon erste Schlüsse ziehen. Der arbeitet offensichtlich nur ein paar Büros weiter, auf demselben Gang, kommt rein, was ist denn hier los? Beruhig dich erstmal, erzähl mal, was ist hier passiert. Und er schaut sich ganz genau die Fenster an, er lässt sich die Geschichte mit dem Koffer berichten, der so ganz praktikabel an der Labortür platziert wurde von der Frau. Und dann kommt noch raus, dass Dexter, während er der schönen Frau so lauschte, saß er mit dem Rücken zur Labortür, während also die Frau immer ganz genau die Labortür im Blick hatte. Aber es ist so offensichtlich, dass bereits zu dem Zeitpunkt die ZuhörerInnen schon so ein bisschen ahnen können, in welche Richtung es sich vielleicht entwickelt. Und das ist so die Vorgeschichte. Und jetzt schickt Van Dusen Hatch eben los, weil, wie Hatch andeutet, also der Van Dusen, der denkt wunderbar und scharf nach und sehr viel, aber was er nicht so gerne macht, so handlanger Tätigkeiten, so mit der Kutsche rumdonnern, das ist nicht seins. Also gut, dass der rasende Reporter Hatch hier zur Hand ist und das machen kann. Und in dem Fall, jetzt kommt eben die Szene, in der er das auch machen muss, sozusagen Paris, das Hotel. Das Erste, was Hatch macht, bevor wir ihn im Hotel erleben, er sagt, also wenn Sie jemals nach New York kommen sollten, dann und absolut das Mittelmäßigste vom Mittelmäßigen erleben wollen, dann steigen Sie genau dort ab. Ja? Das Hotel Paris ist nämlich einfach der Joe Average unter den langweiligen Hotels. Aber ich finde, so wirkt es eigentlich gar nicht, weil so wie das dann aufgezogen wird, er versucht ja Informationen über diese Frau einzuholen und dazu wendet er sich mit dem guten alten, hey, ich habe hier einen Dollar oder zwei Trick an den Portier und versucht da Informationen rauszuholen. Wohnt die Frau hier? Und wenn ja, ist die mit Mann angereist oder hat die vielleicht sogar ein Kind dabei, ein kleines Kind? Und nachdem er dann eben sich hochbieten hat lassen von $1 auf $5, wird der Portier so, also gesprächig ist übertrieben, aber sagt halt, nö, die wohnt da allein und es ist eine ziemlich hübsche Frau. Da dachte ich beim Hören natürlich sofort an Norman Bates, wie er geil durch die Hotelwand glotzt, so ein bisschen. Aber das ist eine kurze Szene. Also, zumindest die Kerninformation kam raus, die wohnt da allein.
Das wissen wir nicht genau, was das jetzt bedeutet, denn Van Dusen hat Hatch noch nicht offenbart, was er denn da drüber denkt. Aber wir nähern uns natürlich mit großen Schritten der Auflösung des Ganzen. Und der nächste Schritt führt uns wieder zurück in Van Dusens Wohnung. Und das ist eigentlich der Auftakt einer zusammengeschnittenen Handlung, die eigentlich beginnt in dem Moment, wo Hutchinson Hatch in seinem Büro im Daily New Yorker sitzt. Da sollte er jetzt wieder warten, bis irgendwas passiert. Van Dusen ruft ihn an, sagt, Hatch, kommen Sie in die Wohnung. Dann kommt er in die Wohnung und dann gibt's Action. Und selbst Van Dusen lässt sich aus der Wohnung locken und steigt mit in die Droschke. Das hätte man nicht gedacht.
Zu dem Zeitpunkt ist sich dann Van Dusen, wie er Hatch gegenüber verlauten lässt, schon relativ sicher und kennt die Auflösung schon. Natürlich verrät er sie uns als ZuhörerInnen noch nicht. Es ging da ein ganz kleiner Moment des Selbstzweifelns tatsächlich schon voraus, denn er war sehr erstaunt darüber, dass die Frau kein Kind dabei hat. Und er war auch sehr erstaunt, dass tatsächlich dieses Empfehlungsschreiben von Madame Curie das echte Empfehlungsschreiben ist. Also er lässt nochmal extra auch bei Madame Curie anfragen, wurde diese Frau wirklich von Ihnen empfohlen? Die Antwort ist ja, sie wurde empfohlen. Okay, das war ein leichter Moment des Zweifels, aber dann gab es offensichtlich eine Denkwendung in der Thinking Machine's Head, wenn man so möchte. Und jetzt sind die beiden unterwegs und fahren zu der sogenannten Telling Name Familien- und Artistenpension Salto Mortale. Noch in der Kutsche warnt der Amateurkriminologe seinen Redakteurskumpel, Kompagnon schon und sagt, wo wir jetzt hinfahren, da ist es nicht so sehr gefährlich, aber wir werden jemanden treffen, der irgendwie auf jeden Fall ein Trickster ist. Ja, da müssen Sie ganz genau aufpassen. Seien Sie auf alles gefasst. Mhm. Und Hatch weiß zwar nicht, was er damit anfangen soll, aber wird es schnell rausfinden. Ja.
Familien- und Artistenpension Salto Mortale ist, wenn das Hotel Paris Mittelpracht war, also kommt man jetzt in die Absenz jeglicher Pracht. Also es ist gar nicht mehr prächtig. Van Dusen und Hedge suchen diese heruntergekommene Pension auf, die beschrieben wird, dass da irgendwie Alkoholleichen quasi wie Zombies durch die Gegend wandeln. Sie finden in diesem Hotel Monsieur Bertrand, einen kleinen, wüchsigen Artisten, der als Double Act mit Mademoiselle Fanchon, wer könnte das sein? Zumindest in seiner eigenen Imagination unter dem Namen Manfredini das Publikum auf der ganzen Welt begeistert. Es stellt sich dann schnell heraus, dass er es war, der das Radium entwendet hat. Denn er hat sich im Koffer versteckt. Und das lernen wir aus der Futrell-Geschichte. Dieser Koffer war so gestaltet, dass man ihn von innen öffnen und schließen kann. Allerdings hat die Dame Fanchon ihn auch belogen und ihm gesagt, das Radium wäre wertlos. Und als Van Dusen dann ankommt und sagt, wahrscheinlich hat sie ihnen auch nicht gesagt, dass es um Mord geht, fällt Bertrand aus allen Wolken. Was auch aus allen Wolken fällt, ist das gestohlene Metallkästchen mit Radium. Das hat er nämlich bei sich.
Das ist die beste Überleitung, die ich je hörte. Ja, in der Sekunde übrigens, in der er das Wort Mord fallen lässt, da ahnt der Künstler schon, oh mein Gott, ich sollte mich eigentlich aus dem Staub machen. Und jetzt ist eben genau die Szene, die wir mitbekommen. Jetzt muss Hedge geistesgegenwärtig gucken, dass ihm der Kleinwüchsige nicht davon sprintet, denn er versucht es natürlich. Hedge kann ihn gerade noch am Schlawittchen, als ob der so einen Kapuzenpulli hätte, dass man gerade noch die Kapuze so erwischt und ihn festhält. Und da leistet er auch keinen großen Widerstand und geht dann auch mit. Aber versucht hat er es auf jeden Fall, sich zu verdünnisieren. Wir kommen jetzt ja zum Höhepunkt eigentlich dieser tragischen Geschichte rund um alle, die in Zukunft einfach verstrahlt werden kräftig. Davon ist natürlich nie die Rede in dem Hörspiel, aber ich hatte die ganze Zeit
Muss man immer im Hinterkopf behalten. Ne? Der ganze Rest der Van Dusen-Reihe erklärt sich dadurch, dass die beide komplett verstrahlt wurden. Ja. Da.
Also wir sind jetzt im Labor und es kommen jetzt praktisch alle nochmal zusammen, die wir bisher im Hörspiel irgendwie gehört haben. Bevor die Madame also zu dem vereinbarten Zeitpunkt, an dem sie sich ja mit Professor Dexter wieder treffen wollte, eintrifft, hat Van Dusen und Hedge haben das gesamte Hörspielpersonal da auflaufen lassen. Alle sind da, Caruso, Hedge, Bertrand, die verstecken sich im Nebenzimmer. Hedge schreibt fleißig mit, weil der muss ja dann für seine Lokalredaktion die Bombengeschichte abliefern. Das ist ja History in the Making. Und jetzt kommt dann Auftritt Madame Chateauneuf, so heißt sie nämlich. Und die ist natürlich zuerst mal, die wittert schon so ein bisschen Gefahr und sagt, Professor Dexter, ich hatte gar nicht erwartet, dass wir hier so viel Gesellschaft haben werden. Ich dachte, das sei irgendwie auch ein Geschäft zwischen uns in erster Linie. Und am Anfang hat Dexter natürlich noch, kann es sehr gut rechtfertigen, weil er sagt, ja, ich wollte ja das mit Van Dusen zusammen, die Experimente auch durchführen. Und die Konversation, da ist schon so eine Grundspannung aber da. Und irgendwann lässt dann auch Van Dusen eigentlich die Katze aus dem Sack, ja, und sagt, also das ist ja total erstaunlich, dass sie diese Menge an diesem atomaren Stoff irgendwie zusammengesammelt haben, weil die ganze Wissenschaftswelt weiß davon ja im Grunde nichts. Und sind Sie denn ganz sicher, dass Sie sich auch wirklich eine Unze Radium in Ihrem Besitz befindet? Und dann der Key-Satz oder sozusagen Key-Phrase, an dem man wirklich die Katze aus dem Sack lässt. Ich meine natürlich außer jener Unze, die Sie gestern hier im Labor gestohlen haben. Und dann, genau, lässt er die Unze droppen. Statt Mic Drop lässt er die Unze droppen. Und an der Stelle haben wir gesagt, dass wir die Top-Vokabel des Hörspiels wählen müssen oder Wort der Folge sozusagen, und das ist insultieren.
Genau. Sie wehrt sich nämlich dagegen, insultiert zu werden von Van Dusen.
Also wer das nicht einordnen kann, es ist natürlich beleidigt zu werden. Ja? Denn natürlich ist es ja eine Dame mit Anstand, ja, eine Dame von Welt, die muss sich sowas nicht vorwerfen lassen. Hier geht es um ein Geschäft unter Erwachsenen und nicht um räuberische Aktivitäten oder noch gar Schlimmeres. Aber dann kommt ja die Auflösung der Geschichte, folgt auf dem Fuß. Thorsten, wie sieht's aus?
Und zwar, Madame du Châteauneuf heißt eigentlich Mademoiselle Fanchant, also ist identisch mit der Dame, die mit dem großen Manfredini den Varieté-Act gestellt hat. Sie ist unter dem Namen Evita Varieté-Darstellerin und, wie sich herausstellt, Trickbetrügerin. Das auch. Also die Dame hat eigentlich in dieser Folge drei Namen. Es wird schon relativ kompliziert. Ihr Komplize, und das ist jetzt wieder eine schöne Sache, die Koser und Futrell unterscheidet, und man kann auch spekulieren, warum das so ist. Bei Koser heißt ihr Komplize Monsieur Bertrand und hat auch einen schönen französischen Akzent, den er zur Schau stellen darf. Und sein Künstlername ist der große Manfredini. Im Original heißt er dagegen Mr. Bergstrom oder Count von Fritz. Also Graf von Fritz, und ist Deutscher und wird auch mit dem eigentlich schlimmsten Akzent jenseits eines Zweiten Weltkriegsfilms aus den 50ern dargestellt. Also das ist für jeden, der Deutsch kann, kein überzeugender deutscher Akzent, wie er da verschriftlicht wurde, aber er liest sich sehr spaßig. Ja, warum hat man das geändert? Wahrscheinlich einfach, weil es nicht so lustig ist, im Deutschen einen deutschen Akzent nachzumachen. Und der Französische funktioniert viel besser.
Ja.
Also, insultieren, Vokabel der Folge. Jetzt müssen wir drüber reden, haben wir schon ein bisschen angesprochen, ja, wo die Unterschiede sind. Wir haben eine Originalgeschichte von Jacques Futrelle aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann haben wir hier Kosers Geschichte aus den späten 70ern. Und eigentlich gleichen die sich bis zu diesem Zeitpunkt ziemlich genau mit ein paar kleinen Detailveränderungen. Und jetzt kommt aber die große Ausnahme. Was ist denn das, das an dieser Geschichte noch anders ist als an der Originalgeschichte?
Die große Ausnahme ist, dass wir uns sozusagen intern darauf geeinigt haben, einfach mal, dass wir finden, Koser löst es besser. Es geht um Folgendes. Und zwar, bei Futrelle gibt sich Mademoiselle Fanchant zwar als Madame du
Chastenie
aus. Es gibt aber keine echte Mademoiselle du Chastenie. Dass sie ein Empfehlungsschreiben von Madame Curie auf ihren falschen Namen erhalten hat, wird bei Futrelle damit wegerklärt, dass, und jetzt haben wir ein schönes Originalzitat hier im Skript stehen. Thorsten, magst du das mal einsprechen?
Jetzt versuche ich mal hochnäsig zu klingen. Sollte mir nicht schwerfallen. I won't attempt to explain how this woman obtained the letter from Madame Curie. I will only say that a woman who undertakes to sell an ounce of radium to a man from whom she intends to steal it is clever enough to do anything. Also, ich werde jetzt nicht anfangen zu erklären, wie sie das geschafft hat, diesen falschen Empfehlungsbrief, also eigentlich echten Empfehlungsbrief unter falschen Voraussetzungen von Madame Curie zu erhalten. Ich sag einfach nur, die ist so schlau, dass sie wirklich gedacht hat, sie schafft es, dem Herrn Professor Dexter das Radium zu verkaufen, das sie ihm gerade gestohlen hat. Die schafft alles eigentlich. Die ist klug genug, um alles zu schaffen.
Ja, und für Krosa war genau das eben nicht überzeugend. In seinem Fall kommt ein weiteres Element hinzu, nämlich, dass es hier sehr wohl eine echte Madame du schaffst du nie gegeben habe, aber diese ermordet wurde und Mademoiselle Fanchon sich dann als sie ausgegeben
Fanchon.
Habe. Fanchon. Die echte
Fanchon?
Die echte Mademoiselle du schaffst du nie ist selbst Physikerin und die hatten unter ihrem echten Namen ein echtes Empfehlungsschreiben von Marie Curie erhalten, das sie Professor Dexter vorstellen sollte, bei dem sie im Labor an den Radium-Experimenten mitarbeiten wollte. Dieses hatte ihr Mademoiselle Fanchon abgenommen, nachdem sie sie ermordet und die Leiche in den Hafen geworfen hatte. Man hörte auch dann, im Hörspiel wird immer wieder gesprochen von diesen fiesen Messerstichen. Also ist schon einigermaßen anschaulich.
Sie ist nämlich auch Messerwerferin. Also das hat Krosa auch noch ihr angedichtet. Sie ist nicht nur Varieté-Darstellerin. Der Act, den sie quasi mit dem Monsieur Bertrand hat, der involviert auch, dass sie Messer wirft. Also sie ist eine begnadete Messerwerferin. Und wie kann man Leute auch auf die Distanz einfach mal so ummeucheln, da ist Messerwerfen ein durchaus wichtiger Skill. Das heißt, sie hat die echte Madame du Chastenis Château Neuf Rhône du Mer Picard einfach Messerstecht und ihr dann diesen Brief abgenommen. Und in dem Brief war anscheinend nicht spezifiziert, dass Madame du Chastenis oder Château Neuf mitarbeiten wollte bei Professor Dexter, sondern einfach nur, dass Madame Curie sie toll findet. Und dann hat sie diesen Brief dem Professor Dexter präsentiert.
Mhm. Schlau. Und man kann noch sagen, dass Dexter ist eigentlich immer noch so ein bisschen im Bann dieser Frau, weil bevor diese Geschichte so weit erklärt wird, dass es auch um Mord geht, erklärt er sogar noch, naja, also es kam jetzt niemand zu Schaden, vielleicht können wir die Frau, diese attraktive Frau einfach ziehen lassen, wir haben unser Material, an dem wir forschen wollen, ja wieder zurück. Und dann sagt schon der Polizist auch, ja, also da hätte ich ja gar nicht da sein müssen, wenn sich das jetzt alles hier so in Wohlgefallen und Gutmenschtum auflöst, aber nix da, es geht ja schließlich auch um Mord.
Mord, Mord, Mord.
Wo es auch um einiges geht, zwar nicht um Mord, aber ist ja nicht minder wichtig um unsere abschließende Bewertung. Und hier haben wir uns umentschieden etwas. Hatch trinkt zwar in der Folge Whisky, aber die Madame du Château Neuf hat uns inspiriert, die Bewertung in Gläsern des besten französischen Rotweins vorzunehmen. Und das bedeutet für mich jetzt jedenfalls, dass ich sagen möchte, es ist hier ein sehr gediegener Ausgang des Jahres mit einer grundsoliden Kriminalgeschichte. Und ich hoffe natürlich ebenso auf ein gesundes und kriegsfreies 2022, wie unsere Helden der Geschichte optimistisch an ein famoses 20. Jahrhundert eben auch glauben. Und darum hebe ich immerhin 3 von 5 Gläsern.
Ja, ich hoffe das auch und ich hoffe, dass es für uns besser funktioniert, als es für unsere Helden funktioniert hat. Meine Bewertung, eine adaptierte Krimi-Geschichte aus der goldenen Zeit der Krimi-Geschichten aus der Sherlock-Holmes-Ära des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, Verweise auf die Wissenschaftsgeschichte der Zeit, also Radium, Marie Curie, durch Krosa dann ergänzt um einen Mord-Subplot, durch den die Geschichte, wie wir eben schon besprochen haben, nochmal um einiges gewinnt. Das ist ein guter Einstieg in diese Serie. Aber es ist noch lange nicht die schiere kreative Größe und gestalterische Freiheit, zu der sich die Van Dusen-Reihe noch aufschwingen wird. Das sind auch von mir 3 von 5 Vers de Château Neuf du Pape, mes amis. Santé.
Kommen wir zur beliebten Kategorie, die für uns natürlich immer die schlimmste ist, denn die bedeutet, dass unsere gemeinsame Zeit in der Folge zu Ende geht, kommen wir zum sogenannten L'Otro.
L'Otro. Donc, L'Otro. Wenn auch ihr uns als letzte Detektive nicht nur ausnahmsweise ins lange 19. Jahrhundert wandern sehen, sondern ganz regulär im frühen 21. Jahrhundert das postmoderne Babylon mithilfe unserer sprachgewaltigen Supercomputer, die auch dann und wann mal die Aufnahme stören, sicher machen hören wollt, dann empfehlt uns über die diversen sozialen Medien.
Das bedeutet, abonniert uns bei YouTube und beim Podcatcher eurer Wahl. Besucht unsere Website www.dieletztendetektive.de und lasst uns wissen, ob euch diese Very Special Episode gefallen hat.
Und wie macht ihr das? Schreibt uns Feedback an sam@dieletztendetektive.de. Schaut vorbei bei Instagram @dieletztendetektive und auf Twitter @letztedetektive.
Und damit bleibt nur eins zu sagen. Sammy, klapp die Weihnachtskrippe raus.
Fa la 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 la. Das war Eine Unze Radium. Eine Folge des Podcasts Die Denkmaschinen mit weihnachtlicher Genehmigung von Die letzten Detektive. Und das sind Rudolf Inderst und Thorsten Katke. Eine Produktion aus dem Jahre 2021. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Katke.
Und hier, Achtung aufgemerkt, Rockefeller. Carnegie, weil ich immer an die Hall denke. Carnegie wie die Hall. Und Rockefeller.
Carnegie.
Also Carnegie und Rockefeller.
The Funk's old brother.
Jetzt reicht's.